SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Seit 1700 Jahren leben nachweislich Jüdinnen und Juden in Deutschland, beziehungsweise auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. Der erste urkundliche Beleg ist vom 11. Dezember 321. Dieses Jubiläum der Ersterwähnung ist Anlass für ein bundesweites deutsch-jüdisches Festjahr, das am kommenden Sonntag mit einem Festakt in der Kölner Synagoge beginnt. Es folgen 1000 Veranstaltungen, Konzerte, Ausstellungen, Videoprojekte, Theater, um jüdisches Leben in Deutschland sichtbar zu machen und den erstarkenden Antisemitismus etwas entgegenzusetzen. Auch wir wollen heute Abend über jüdisches Leben in Deutschland sprechen. Zu Gast vom heimischen Schreibtisch aus zugeschaltet ist die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Mannheim, Rita Althausen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Welche Bedeutung hat für Sie dieses Festjahr?
Ja, das Festjahr ist von ganz großer Bedeutung, weil es lebendiges Judentum in Deutschland zeigt. Wir sind da, wir sind Teil der Gesellschaft in Deutschland. Wir bringen uns ein, das haben wir ja auch schon seit über 1700 Jahren gemacht. Und jetzt soll es zeigen, die Lebendigkeit des Judentums. Natürlich auch immer im Hinblick darauf, was auch historisch vorgefallen ist. Das Wort Festjahr finde ich sogar etwas umstritten. Und Jubiläum, ich meine, es gab nicht nur festliche Zeiten in dieser gewissen Epoche, sondern es waren ja auch Verläufe, die bestimmt waren durch Verfolgung, durch Vernichtung, Zerstörung und so weiter. Das sollte man natürlich auch immer im Hinblick betrachten und nicht nur das Schöne, das ist ja natürlich wichtig, ja, aber man muss auch das miteinander verknüpfen, wie der historische Verlauf war. Aber ganz von großer Bedeutung ist es aufzuzeigen, dass Juden hier in Deutschland eine lebendige und aktive Gemeinschaft sind.
Fast 7000 Mitglieder zählte die jüdische Gemeinde in Mannheim in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Es war die größte in Baden. Fast all diese Menschen mussten fliehen oder wurden deportiert. Aber schon direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben rund 120 Jüdinnen und Juden die Mannheimer Gemeinde wieder gegründet. Heute zählt sie rund 470 Mitglieder und ihre Vorsitzende Rita Althausen ist heute Abend mein Gast. Frau Althausen, 2019 sind Sie in das Amt gewählt worden und haben damit das Erbe Ihres Vaters angetreten, der ja ebenfalls Gemeindevorsitzender war und sich Zeit seines Lebens für Verständigung und Versöhnung eingesetzt hat. Was bedeutet Ihnen das Amt? Was wollen Sie als Vorsitzende der jüdischen Gemeinde bewirken?
Mein Vater war 21 Jahre lang der zweite Vorsitzende der jüdischen Gemeinde und hat in Anfang der 50er Jahre die Gemeinde wirklich aufgebaut. Das war sehr, sehr schwierig, wieder Verbindungen zu den städtischen und staatlichen Stellen herzurichten. Und es ist ihm gelungen und er war ein Brückenbauer, der auch versucht hatte, dass die Menschen ins Gespräch kommen. Er hatte über seine Vergangenheit gesprochen und ich sehe darin eigentlich eine Art Vermächtnis, dass ich sein Werk fortsetze, dass ich auch diese Gemeinde, die natürlich heute viel, viel besser aufgestellt ist als in den 50er Jahren, die hatte heute andere Möglichkeiten, wir haben ein wunderschönes Gebäude, die Arbeit ist natürlich jetzt vereinfacht, aber auch wiederum komplexer geworden, weil es jetzt so viele neue Arbeitsgebiete gibt, eben durch diesen neuen Gebäudekomplex. Da haben wir natürlich auch andere Aufgaben. Aber ich sehe es, wie gesagt, als ein Erbe an, als ein Vermächtnis, in die Fußstapfen zu treten und auch für die jüdische Gemeinschaft etwas Aktives zu leisten.
Die Nazis haben die Spuren jüdischen Lebens in der Stadt nicht auslöschen können. Mannheim ist geprägt vom Engagement jüdischer MitbürgerInnen. Wo kann man dem überall begegnen?
Man muss sagen, dass die jüdischen Menschen hier in Mannheim immer sehr große Beiträge zum politischen, wirtschaftlichen, geistigen und kulturellen Leben geleistet haben. Vorzuheben ist natürlich das Mäzenatentum, wenn man nämlich daran denkt, an die Kunsthalle, die eine Gründung ist der Familie Abel, die sich wirklich dafür eingesetzt haben, so ein schönes Gebäude da zu errichten, für die Kunst etwas zu leisten. Dann haben wir natürlich die Abendakademie von dem Herrn Epstein, die letztes Jahr 120 Jahre gefeiert hatte. Und dann haben wir die Bernhard Kahn Lesehalle in der Neckarstadt, Sie haben hier Spuren in Mannheim, wo Sie sehen, dass hier viel geleistet wurde, dass man sich immer eingebracht hatte in das städtische Leben, im kulturellen Bereich, aber auch im wirtschaftlichen Bereich und auf anderen Gebieten.
Wie würden Sie die Rolle der jüdischen Gemeinde in Mannheim heute beschreiben? Wie prägend ist sie immer noch?
Die ist noch sehr prägend, weil sie eben ein offenes Haus ist. Wir sind wirklich für alle Menschen da. Wir haben Veranstaltungen, die von der Mannheimer Bevölkerung besucht werden. Wir führen Synagogenbesuche durch. Wir zeigen uns, wir verstecken uns nicht. Wir haben auch nichts zu verbergen, sondern wir versuchen, mit den Menschen in dieser Stadt in Kontakt zu kommen, um eben Fremdes abzubauen. Ja, Fremdartiges, wie oft so genannt wird. Ja, um zu zeigen, dass wir ganz normal sind.
Das jüdische Gemeindezentrum wurde 1987 eröffnet, mitten in der Stadt, im Quadrat F3. Für alle, die Mannheim jetzt nicht kennen, beschreiben Sie doch mal, wo und wie Sie dort mit dem Gemeindezentrum in der Stadt beheimatet sind.
Ja, wir befinden uns praktisch im Herzen der Stadt. Mannheim ist ja eine Quadratestadt und unser Gebäude befindet sich in einem Komplex, der ein ganzes Quadrat umfasst. Wir sind ganz in der Nähe vom Marktplatz, vom Paradeplatz, direkt am Zentrum, wo auch die vielen Geschäfte angesiedelt sind. Wir sind mittendrin, im aktiven Leben.
Es ist nicht nur die Synagoge, es ist auch noch eine Kita, es gibt Geschäfte. Es gibt auch einen Festsaal, in dem viel gefeiert wird. Also in der jüdischen Gemeinde feiert Mannheim offenbar auch sehr gerne. Ihr Frühlingsfest zum Beispiel ist ein Höhepunkt des Jahres.
Ah ja, das ist natürlich das Ereignis der Stadt Mannheim, das Gesellschaftliche. Es gibt ja kaum noch Bälle in Mannheim und das ist der sogenannte Frühlingsball, der leider dieses Jahr zum zweiten Mal ausfallen muss. Letztes Jahr war alles geplant, musste leider alles storniert werden. Das ist ein Ball, in dem die Menschen hier der Stadt Mannheim aus allen Bereichen, kulturellen, politischen, wirtschaftlichen Bereichen, die Bevölkerung, die kommt zusammen, um hier den Frühling zu feiern. Der Saal ist wunderschön geschmückt, immer in einer anderen Farbe. Eine Band tritt auf und das Tanzbein wird geschwungen. Außerdem haben wir immer eine hervorragende Tombola mit wertvollen Gegenständen, Objekten und gute Stimmung kommt auf, weil auch die Vertreter aller politischen Fraktionen da sind und sich gut unterhalten. Wie gesagt, Menschen aus der Wirtschaft, aus der Kultur, alle sind vertreten, freuen sich mit zu feiern, einfach zu feiern, weil das Judentum ist eigentlich eine Religion, die auch versteht, das Leben zu feiern, zu genießen. Ja?
Was macht das jüdische Gemeindezentrum noch zum Ort der Begegnung?
Erstens mal die vielen Veranstaltungen, die stattfinden. Verschiedene Organisationen mieten ja auch unseren großen Saal an, mitten im Zentrum. Der liegt ideal. Wir sind auch offen. Wir laden auch viele Leute ein zu Vorträgen, zu musikalischen Darbietungen, zu künstlerischen. Aber auch Menschen, die das Gespräch suchen, kommen zu uns und mit denen kommen wir auch in den Dialog.
Der Festsaal, Sie haben gerade schon gesagt, Sie vermieten den und zwar auch zu Festen, die man normalerweise nicht vermuten würde in einem jüdischen Gemeindezentrum.
Ja, nicht nur Feste, aber auch zu Vorträgen und zu Veranstaltungen, zum Beispiel das ZI in Mannheim, das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit oder das Rote Kreuz oder die Arbeitsagentur, die kommen, halten ihre Jahresversammlung dort ab, weil wir da gut ausgestattet sind, technisch und wie gesagt, der Raum liegt im Zentrum von Mannheim und ist sehr gut zu erreichen.
Und es gibt sogar türkische Hochzeiten, die bei Ihnen gefeiert werden.
Die hatten wir früher, allmählich gehen die aber zurück, weil türkische Menschen inzwischen auch andere Räumlichkeiten haben. Aber jahrelang kamen sie und haben gefeiert und konnten natürlich dann auch unser Essen genießen, weil ja die Speisevorschriften so ähnlich sind.
Rita Althausen ist heute Abend mein Gast. Sie ist Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Mannheim, genauso wie ihr Vater es auch schon war, Oskar Althausen. Und Frau Althausen, er wurde im Oktober 1940 aus Mannheim deportiert ins französische Internierungslager Gürs. Ihre Mutter hat das KZ Auschwitz überlebt. Was haben Ihre Eltern über diese Zeit der Verfolgung erzählt?
Also mein Vater war ja da sehr unterwegs. Der hatte viele Details in der Öffentlichkeit dargelegt. Bei Vorträgen zum Beispiel ist ja sehr viele an die Schulen gegangen und hat mit den Schülern gesprochen, hat im Unterricht erklärt, was vorgefallen ist. Er konnte sich an die Einzelheiten erinnern und hat das auch sehr schön und pädagogisch aufgerollt. ohne Vorwürfe und ohne Hass- oder Rachegefühle, sondern sachlich dargestellt, wie dieser Aufenthalt in den verschiedenen KZs, er war ja nicht nur in Gürs, er war auch in Rifsal, der war zum Steinbruch in der Bretagne und hat dann die Flucht unternommen über Spanien nach Palästina. Das hat er alles den Schülern vermittelt, lebendig, anschaulich, aber auch so, dass man nachvollziehen konnte, so einigermaßen, wie das jetzt nun doch in der Wirklichkeit verlief. Mhm. Also ging auch an die Öffentlichkeit, hat vor politischen Organisationen gesprochen und hat auch einzelnen Menschen über sein Schicksal hier aufgeklärt.
Und Ihre Mutter?
Meine Mutter war da etwas zurückhaltender, denn das war für sie eine furchtbare Leidenszeit. Das ist ja zu verstehen. Ihre Eltern wurden ermordet, ihre Schwester, und sie wollte sich nicht so öffentlich darüber aussprechen. Das hat sie geprägt.
Über 2000 Jüdinnen und Juden wurden am 22. Oktober 1940 aus Mannheim deportiert. Das ist an einem Tag, und zwar am helllichten Tag. Was wissen Sie von den Erzählungen Ihres Vaters, wie die Mannheimer Bevölkerung auf diese Massendeportation reagiert hat?
Ja, das war nicht nur an einem Tag. Auch am nächsten Tag und übernächsten noch wurden sie deportiert. Mein Vater hatte ja selber in seinen Schilderungen dann dargelegt, wie es war, als sie dann von C6, von der Friedrich-List-Schule heute, von damals zum Bahnhof gebracht wurden, gehen mussten, mit Gepäck beladen. Und die Menschen standen am Straßenrand. Zum Teil haben sie gejubelt, andere waren still. Und er konnte sich immer an eine Szene erinnern. Eine Frau hat ein Taschentuch gezückt und geweint und gesagt, das werden wir noch eines Tages bereuen. Das hat er immer noch erzählt und hatte das in Erinnerung.
Und dennoch,
ja, es gab auch solche Gesten.
Und dennoch ist Ihr Vater zurückgekehrt, obwohl da Menschen auch gejubelt haben bei der Deportation. Er konnte dann ja aus Gürs fliehen, Sie haben es gerade schon erwähnt, und ist dann über Spanien nach Palästina gekommen. Dort haben sich Ihre Eltern kennengelernt. Warum sind Sie von dort nach Mannheim gezogen? Das war ja schon 1951, also gerade mal 6 Jahre nach Ende des Kriegs.
Ja, das hatte verschiedene Gründe. Wie gesagt, meine Mutter war wirklich sehr KZ-geschädigt. Sie hatte das Klima im damaligen Israel, es wurde ja dann Israel, nicht so vertragen. Die Lebensbedingungen, die setzten ihr sehr zu und sie war ständig krank. Und mein Vater hat sich dann auch entschieden, dann doch den Weg anzutreten und nochmal, ja, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Mhm. Ja, das war natürlich kein einfacher Entschluss.
Ja, nach all den bitteren Erfahrungen. Und er hat die Versöhnung gesucht, er hat die jüdische Gemeinde in Mannheim mit aufgebaut. Was war Ihr Vater für ein Mensch?
Mein Vater war ein Mensch, der sehr offen war, der auf die Menschen zugegangen ist, der mit ihnen gesprochen hatte, der nicht verbittert war. Natürlich war das alles in ihm noch drin und er hatte das alles noch in schlechter Erinnerung. Aber er war bereit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, zu zeigen, man kann wieder miteinander reden. Wir müssen hier was machen. Die Gemeinde muss aufgebaut werden. Das war auch seine Zielsetzung dann. Ich glaube, wenn er das nicht gemacht hätte, wäre er auch wieder aus Deutschland weg. Aber er sah eben irgendwie eine Aufgabe darin, die Menschen, die jetzt auch aus dem KZ kamen, ja, das waren ja die ersten Menschen, die hier in Mannheim sich wieder niedergelassen hatten, ihnen Hilfestellung zu geben, ihnen auch zu helfen, hier wieder Fuß zu fassen, was auch die Wiedergutmachung anbelangte. Ja, er sprach ja perfektes Deutsch, er ist ja in Deutschland aufgewachsen, aber diese Menschen, die kamen hauptsächlich aus osteuropäischen Ländern, aus Polen, aus Ungarn, Rumänien, die hatten wirklich Probleme, sich hier einzufinden und denen musste man helfen. Und da hatte er sich wirklich mit Herz und Blut dafür eingesetzt, das muss man wirklich sagen.
Sie sind 1954 in Mannheim geboren. Was hatten Sie für eine Kindheit?
Ich hatte eine schöne Kindheit, das muss ich wirklich sagen. Also ich bin ja ein Wirtschaftswunderkind, wie man so sagt. Ja. Und ich bin wirklich aufgewachsen mit liebevollen Eltern, fürsorglich versorgt. Und ich kann mich da überhaupt gar nicht beklagen, im Gegenteil. Ja. Also meine ganze Umgebung war auch immer lieb und nett zu mir. Und ich bin aber in dieser Gemeinde eben auch groß geworden.
Was hat es Ihnen bedeutet, als Kind, als Jugendliche jüdisch zu sein?
Das war für mich schon wichtig. Ich wusste schon immer, natürlich nicht so in Details, was da jetzt genau abgelaufen ist, aber ich wusste, dass meine Eltern sehr viel mitgemacht haben in der Kriegszeit und war aber sehr häufig mit meinen Eltern in der Gemeinde. Da hatte man auch ein Gemeinschaftsgefühl gepflegt, war bei vielen Festen, bei vielen Veranstaltungen, zu Gottesdiensten, aber auch, wie gesagt, zu schönen Feierlichkeiten und habe Kontakt gehabt zu vielen Menschen und Kindern, soweit eben Kinder wieder da waren. Die kamen ja alle erst, ne?
Ihr Vater war ja in ganz Mannheim-Stadt bekannt. Wie war das für Sie als Kind und Jugendliche später?
Hatten Sie Stadt bekannt, jetzt nicht so gerade. Aber ja, er war schon als Jugendlicher, er war schon bekannt, weil er, wie gesagt, auch Vorsitzender war in der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Da war er der jüdische Vorsitzende und da hat er ja auch sehr viel geleistet zur Vergangenheitsbewältigung, zur Aufbereitung der Geschichte. Für mich war das ganz normal. Er hat ja damit nicht geprahlt. Er war ein ganz normaler Mensch. Er kam mit den Menschen ins Gespräch. Man kannte ihn eben. Und das war schön zu wissen, ja, dass alle auf ihn zugekommen sind, dass er mit vielen gesprochen hatte. Also für mich war das ganz normal.
Aber hatten Sie nicht auch das Bedürfnis, mal aus dem Schatten des Vaters dann herauszutreten?
Nein, das kann ich nicht sagen. Weil er war eigentlich ein sehr bescheidener Mensch. Mhm. Und ihm ging es immer um die Sache. Er wollte sich für das jüdische Leben hier einsetzen. Das war seine Welt und das sah er eigentlich auch als Verpflichtung gegenüber den Opfern, ja, die er nie vergessen konnte. Er hat ja das Sterben miterlebt in Görs, in den Lagern, in denen er war. Ja.
Mannheim ist heute eine weltoffene Universitätsstadt. Über 40% der Bevölkerung ist aus anderen Weltteilen zugewandert. Und mitten in der Stadt liegt das jüdische Gemeindezentrum. Rita Althausen ist Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Mannheim. Und Frau Althausen, Sie haben in Stuttgart, Heidelberg und Toulouse studiert. War für Sie immer klar, dass Sie nach Mannheim zurückkehren werden?
Nein, das war nicht so klar. Nicht immer. Das hat sich dann so ergeben, aber das war nicht geplant.
Warum sind Sie dann zurückgekehrt? Also was zeichnet die Stadt in Ihren Augen aus?
Ja, ich bin auch zurückgekehrt, weil meine Eltern ja dann auch kränklich wurden und ich wollte unbedingt in ihrer Nähe sein. Das war für mich wichtig. Hinzu kam, dass es nun doch auch eine lebendige jüdische Gemeinde war, in der mein Vater ja, wie gesagt, 22 Jahre der zweite Vorsitzende war. Und dann wollte ich auch wieder da aktiv teilnehmen.
Also es war die jüdische Gemeinde, warum Sie auch zurückgekehrt
sind. Es war auch die jüdische Gemeinde, nicht nur, es waren auch meine Freunde, die ich eben auch noch aus der Schulzeit kannte und das gesellschaftliche Leben. Das hat mich hier angezogen. Außerdem ist Mannheim wirklich eine Kulturstadt. Ja, das Nationaltheater, dann haben wir den Rosengarten mit den vielen Akademiekonzerten, also und die Kunsthalle. Also wir sind wirklich in Mannheim gut aufgestellt und das ist schon ein Anziehungspunkt.
Aber ja,
da kann man sehr gut leben.
Aber wie wichtig war es für Sie dennoch, also auch mal weg aus Mannheim zu sein, auch mal von draußen draufschauen zu können?
Das ist schon mal wichtig, über den Tellerrand zu gucken. Ich habe ja ein anderes Bundesland kennengelernt. Ich war ja auch in Schleswig-Holstein tätig, ja. Und wie gesagt, haben im Ausland auch gelebt und das ist wichtig. Man muss seinen Horizont erweitern, man muss eine andere Kultur, andere Menschen kennenlernen. Das ist ein Gewinn. Ja, ein persönlicher Gewinn.
Sie waren Lehrerin und als solche dann nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern auch 4 Jahre an einer deutschen Schule in Barcelona. Was hat Sie denn dorthin verschlagen?
Ja, ich wollte in den Auslandsschuldienst, auf jeden Fall. Und es war per Zufall, ich habe mich nur für Europa beworben. Und dann kam Barcelona raus. Und das war gut, das war hervorragend.
Wie hat sich denn das jüdische Leben in den Städten, in denen Sie da gelebt haben, also zum Beispiel in Barcelona, von dem in Mannheim unterschieden?
Ja, Barcelona war schon ein bisschen abgeschottet. Ich war da auch Mitglied in dieser Gemeinde, aber die war schon ein bisschen zurückgezogen, war auch in einer Seitenstraße angesiedelt. Denn das war damals unter Franco, war es nicht erlaubt, dass andere Religionsgemeinschaften an der Hauptstraße liegen.
Mhm. Aber Sie waren 94 waren Sie da.
Das war ja immer noch. Da war zwar schon nicht mehr Franco an der Macht, aber es war nun mal so, die Synagoge lag in der Seidenstraße und sie hatte auch damals schon Angst vor Anschlägen und deswegen war man sehr zurückgezogen. Aber es gab ein aktives Leben. Gottesdienste wurde durchgeführt, sie haben auch Feste gefeiert und so weiter. Das Rituelle war alles gegeben. Nur wie gesagt, die Gemeinde war ein bisschen distanziert.
Also nicht so vernetzt und
nein,
in der Stadt
verankert.
Nein, das
gar nicht zu vergleichen mit Mannheim. Überhaupt nicht. Ja.
Sie waren Gymnasiallehrerin für die Fächer Deutsch, Französisch, Spanisch
und Spanisch, ja.
Und Ethik.
Ja, Ethik habe ich auch ein bisschen unterrichtet, ja.
Welche Rolle hat Ihre Religion in Ihrer Arbeit als Pädagogin gespielt?
Die Schüler wussten das, wer ich war. Ich habe dann auch oft mit Religionslehrern Führungen in der Synagoge durchgeführt. Wenn sie das Judentum angesprochen haben, dann habe ich ihnen einiges erklärt und das wurde sehr gut aufgenommen. Ich habe zwar auch negative Erfahrungen gemacht, das auch, darf man nicht vergessen, aber das Positive stand doch im Vordergrund und ich habe meine Arbeit aber auch so verrichtet, wie es ein normaler, guter Lehrer eben machen sollte. Ich bin ja nicht auf der Stirn mit dem Zeichen, ich bin Jüdin da aufgetreten, ja. Also das macht man nicht, ich habe mich neutral verhalten, aber die Schulen wussten das immer. Und es kam gut an und ich habe mich auch, glaube ich, anständig verhalten.
Wenn Sie sagen, Sie haben negative Erfahrungen gemacht, ja, haben Sie Antisemitismus erlebt im Schuldienst?
Ja, habe ich auch. Habe ich sogar in meiner Schulzeit erlebt, als ich selber noch Schülerin war. Das war halt damals so, die Lehrer waren noch, die waren ja noch vom Alter her in der Nazizeit aktiv. Das war nicht so angenehm. Aber da gab es wirklich mal eine Entgleisung, aber die wurde dann auch anständig geregelt. Dann während meiner Schulzeittätigkeit als Lehrkraft habe ich das zweimal erlebt. Aber da muss ich sagen, da danke ich den Schulleitungen bis heute, wie sie reagiert haben. Mhm. Nämlich sofort agiert, richtig gehandelt und das hatte auch Konsequenzen.
Können Sie das noch mal genauer erzählen, wie das war?
Die Einzelheiten, ja, das sind Formulierungen gefallen, die eindeutig mir den Tod gewünscht haben. Das geht natürlich überhaupt nicht. Und da hat die Schulleitung sofort Eltern einbestellt, Oberschulamt informiert. Diejenigen wurde nahegelegt, die Schule zu verlassen.
Also das waren Schüler, die sich da antisemitisch geäußert haben?
Ja, das waren Schüler.
Wie wichtig ist es, in den Schulen an die Shoah zu erinnern? Also der Holocaust ist ja fester Bestandteil des Lehrplans. Und dennoch gelingt es offensichtlich nicht, den Antisemitismus aus den Köpfen auch von diesen jungen Menschen zu bekommen.
Ja, das kommt eben darauf an, in welchem Umfeld sie leben. Manchmal finden sie, ja, geraten da zum Teil in Kreise, ja, die sie hier manipulieren. Und deswegen ist es wichtig, dass man in der Schule das anspricht, dass man zeigt, was geschehen kann, wenn die Menschenwürde mit Füßen getreten wird, dass das zur Vernichtung von Menschen führt. Das ist unvorstellbar. Und das muss man den Schülern pädagogisch vermitteln. Und es ist die Pflicht und das machen auch die Lehrer. Die meisten Lehrer sind wirklich gut ausgebildet. Es gibt auch gute Materialien jetzt, auch von jüdischer Seite her. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat auch Arbeitsmaterialien zur Verfügung gestellt. Und ich muss echt sagen, ich habe so Kollegen gehabt, die wirklich sich mit der Sache auseinandergesetzt haben, die sich sehr engagiert haben und die richtig guten Geschichtsunterricht leisten. Und das muss ich auch mal sagen.
Es ist geschehen, also kann es wieder geschehen.
Ja, genau, und das wissen auch viele. Und man muss, und jetzt muss ich auch mal eine Lanze für die jungen Leute brechen. Man sagt immer, ach, die sagen, wir wollen gar nichts mehr davon wissen, das ist schon so lange her. Das stimmt nicht. Sie wollen wissen. Sie wollen wissen, was geschehen ist. Es kommt immer auf die Art und Weise an, wie man es ihnen vermittelt, wie man an die Sache herangeht, wie man es aufzeigt. Am besten ist es immer am Einzelschicksal, wenn man sagt, so und so viele Menschen wurden ermordet, 6 Millionen Menschen wurden ermordet. Das ist eine Zahl, eine Dimension, die kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das ist ja sowas, überhaupt das ganze Verbrechen, sowas von unfassbar. Wenn man das geschichtlich so aufrollt, an Ort und Stelle zeigt, wo Menschen lebten, meinetwegen neben, da, wo heute Schüler leben, nebendran, der Nachbar war Jude, ja, dann sieht man das, Lokalgeschichte, ja, das hat eine ganz andere Wirkung, wenn man weiß, ach, in der Nähe, neben mir, da wohnte jemand, der wurde verfolgt, der musste das Land verlassen oder er wurde getötet, ja, so muss man es aufbereiten, anhand von Schicksalen, ja, dann kommt auch mehr, ja, eine gewisse Empathie auf oder man kann es nachvollziehen, kann das sowieso keiner, diese Schrecken, ja, aber es wird ganz anders rübergebracht, es wird ganz anders nahegebracht, ja.
Am kommenden Wochenende beginnt das deutsch-jüdische Festjahr und wir sprechen heute Abend über jüdisches Leben in Deutschland mit der Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Mannheim, Rita Althausen. Nach dem Anschlag, Frau Althausen, auf die Synagoge in Halle, haben Sie gesagt, wir haben immer gewusst, dass was passieren kann. Haben Sie wirklich mit einer solchen Tat gerechnet? Es war ja nur eine Tür, die ein Massaker verhindert hat.
Ja, genau. Also dies genaue habe ich natürlich, damit habe ich natürlich nicht gerechnet, so genau. Aber wir haben leider immer noch keine Normalität in Deutschland. Solange mit Polizeiautos vor der Synagoge gebetet werden muss, ist der Zustand nicht normal. Und das heißt, es kann immer was passieren. Denn nicht umsonst steht die Polizei immer da. Und deswegen habe ich diesen Ausspruch auch getan. Und so ist es. Leider.
Also ich meine, die Polizeiautos standen auch schon vor 20, 30 Jahren da. Hat der Antisemitismus in Deutschland denn tatsächlich zugenommen? Oder ist es jetzt nur, in Anführungsstrichen, leichter geworden, ihn auch zu zeigen und zu äußern?
Der war schon immer da. Also einfach zu sagen, das war nicht, das stimmt nicht. Der war schon immer da. Aber was jetzt ist, er zeigt sich in seiner frechen Fratze. Er ist salonfähig geworden. Er taucht jetzt auf inmitten der Gesellschaft. Und zwar auch in den kultivierten, gebildeten Schichten. Die treten offen auf, die sagen, was sie denken, sie schreien ihre Parolen hinaus. Und das ist eben jetzt wirklich gefährlicher, weil immer mehr Menschen da mitgerissen werden und man traut sich das auch wieder. Vorher war es jetzt etwas versteckter, besser war das natürlich dadurch auch nicht. Aber heute ist, wie gesagt, der Antisemitismus inmitten der Gesellschaft effektiv angekommen. Und man findet das sogar als normal. Und das kann nicht sein.
Was bedeutet diese Bedrohung für Ihre Gemeinde? Also wie werden Sie geschützt? Polizei vor der Synagoge?
Ja, Polizei. Wir haben ein außerordentlich gutes Verhältnis zu der Polizei. Wir sind ständig im Gespräch mit ihnen. Sie bekommen praktisch die Mitteilungen auch, wann bei uns Veranstaltungen sind, dass sie dann verstärkt schauen. Sie kommen ständig zu uns, sprechen mit uns. Das geht sogar bis zum Polizeipräsidenten, der immer auf dem Laufenden sein will. Das muss man sagen, die Polizei tut, was sie kann. Ich meine, hundertprozentige Sicherheit kann sie nicht gewähren. Ja, und jetzt nochmal, um auf die Frage dazu sprechen zu kommen, warum getrauen die sich das? Ja, weil viele auch sagen, es sind jetzt schon so viele Jahre vorbei seit dem Krieg und warum werden wir immer noch damit belastet? Ja, darum geht es ja eigentlich gar nicht. Die folgenden Generationen können ja nichts dafür. Den Vorwurf macht man ihnen nicht, aber sie sollen aus der Geschichte lernen und sich verantwortlich gegenüber den Menschenrechten zeigen, so, ja, für alle Menschen eintreten und zeigen, dass man nicht einfach Minderheiten ausgrenzen kann.
Ja. Aber wenn jetzt im Zuge der Pandemie zum Beispiel wieder Verschwörungserzählungen von der jüdischen Weltherrschaft geäußert werden, was geht da in Ihnen vor?
Also da bin ich entsetzt. Ich bin wirklich entsetzt. Dafür hat man keine Worte. Man kann es nicht nachvollziehen, wie Menschen, das sind ja zum Teil auch die Mittel, wirklich gebildete Menschen, so verschwurbelte Ideen da vorbringen können. Also das ist entsetzlich. Da komme ich mir vor wie im Mittelalter, ja, wie die Hexenverfolgung, ja, dass hier Menschen ausgegrenzt werden. Zündenbock-Theorie, die fällt da natürlich auch wieder hinein. Ja? Ja.
Aber was wünschen Sie sich, wie solchen antisemitischen Äußerungen begegnet werden sollen? Also was können wir Nicht-Juden tun, um solidarisch zu sein?
Einfach sagen, das wollen wir nicht hören. Und so, dass man das nicht akzeptiert und zwar ganz deutlich und sagen, das geht nicht. Hier werden Menschen ausgegrenzt, hier werden Menschen angegriffen. Das können wir in unserer Gesellschaft nicht verantworten. Ja, und das ist auch nicht vereinbar mit unserem Grundgesetz. Und das muss man ihnen mal den Spiegel davor halten. Das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, sondern da werden Menschen, die hier in diesem Staat leben, die Bürger dieses Staates sind, die werden angegriffen und das geht nicht.
Also die Gegenrede ist schon wichtig.
Ja, die Gegenrede ist wichtig und die Strafe und die Sanktionen müssten dann auch erhoben werden, wenn es wirklich so gewalttätig wird oder wenn eine Diffamierung vorliegt, eine Beleidigung, dann muss das auch greifen. Und wir haben die Möglichkeiten. Ich finde, alle Institutionen, die wir haben, demokratischen Institutionen, müssen da etwas unternehmen. Und auch die Justiz ist da gefragt und soll mal das ausschöpfen, was sie hat.
Das jetzt am Wochenende beginnende deutsch-jüdische Festjahr soll ja erklärtermaßen diesem erstarkenden Antisemitismus etwas entgegensetzen. Welche Wirkung erhoffen Sie sich von diesem Jahr?
Ich erhoffe mir, dass viele jetzt mal aufgeklärt werden, dass sie das, was ich vorhin auch sagte, dass das Judentum sich nicht immer nur definiert durch Vernichtung, durch Tod, durch die Shoah, sondern das Judentum ist lebendig. Es ist eine Religion, eine Glaubensgemeinschaft, die auch was zu bieten hat. Ja? Die Philosophie, das Theater, die Musik, die Kultur, die Literatur, die Malerei. Es sind Dinge, die wirklich hier auch der Gesellschaft gut tun, wo man sich auch dran erfreuen kann. Es ist ja nicht so, wir wollen ja nicht beklagt werden oder bemitleidet werden, sondern wir wollen ja mit den Menschen friedlich zusammenleben. Und zwar in einer Symbiose, ja, dass man sieht, da ist etwas. Da können wir auch davon profitieren. Da kommt man zusammen ins Gespräch. Da ergibt sich etwas. Und gerade das Gespräch, der Dialog, ist das Allerwichtigste. Nur so kann man hier Vorurteile abbauen und irgendwelche Gedankenverschwörungen hier entzerren und aus den Köpfen bekommen.
Ich hoffe wirklich sehr, dass es gelingt, dass dieses Fest ja die Menschen mehr zusammenbringt und das Verständnis auf beiden Seiten dann
und Freude soll auch aufkommen. Das ist ja auch etwas, das Judentum ist ja nicht umsonst, gibt es jetzt diese Briefmarke. Jetzt herausgegeben, haben Sie die schon gesehen?
Nein.
Lechai, das Leben.
Auf das Leben.
Auf das Leben, ja. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ja.
In diesem,
und das ist doch hervorragend.
In diesem Sinne, auf das Leben, über jüdisches Leben in Deutschland haben wir heute Abend gesprochen in SWR 2 Tandem mit der Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Mannheim, Rita Althausen. Frau Althausen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel und für die Technik war Thomas Lenzen verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.